Moin, hallo und servus, ihr hört den Talk in the Game Podcast und eins kann ich sagen, ein Sommerloch ist völliger Quatsch. Ich würde nicht sagen, dass es existiert. Wer das behauptet, der lebt wahrscheinlich unterm Stein, weil wir haben zwar aktuell keine NBA-Saison und wir sind auch noch ein bisschen davon entfernt, nämlich knapp 2 Monate, aber wir stehen kurz vor der Eurobasket und ich muss sagen, ich bin ziemlich hyped auf das Turnier. Allein die Vorstellung, jeden Tag Basketball zu haben, eine Menge Spiele, die vielleicht auch mal nicht nachts um 3 laufen, finde ich ziemlich großartig. Und deswegen gebe ich gleich mal die Frage in die Runde, die gar keine ist, weil wir nur zu zweit sind, an Patrick und frage dich, bist du auch so hyped auf das Turnier oder sitzt du irgendwie heimlich leise in einem Raum und trauerst, dass die NBA-Saison noch 2 Monate entfernt ist?
Ja, so prinzipiell schaue ich natürlich schon um die NBA-Saison, dass wir jetzt noch so lange warten müssen, bis es weitergeht. Aber da ist ja gerade so ein internationales Turnier dann doch ein schöner Überbrückungsakt, den man quasi nutzen kann, um sich schon mal wieder daran zu gewöhnen, dass bald Basketball losgeht. Danach müssen wir jetzt dann auch nochmal irgendwie ein paar Wochen pausieren, aber da ist es dann natürlich ein bisschen angenehmer, glaube ich. Und ich freue mich auf jeden Fall auch wirklich auf die Eurobasket jetzt. Man muss auch sagen, mit dem deutschen Team hat man dann auch jemanden dabei, wo man sich auch, wenn man so Nationalteam-Fan ist, natürlich auch ein paar Siegchancen sich ausrechnen kann. Von dem her bin ich da echt gespannt, wie das jetzt die nächsten paar Wochen ablaufen wird.
Also ich kann mir jetzt nicht so vorstellen, dass du vor einer Wand sitzt und diese berüchtigten Striche machst, wie viele Tage es noch sind, bis die NBA-Saison anfängt. Ganz so dramatisch nicht. Ja, was machen wir? Wir wollen ein bisschen auf die Gruppen schauen. Wir werden versuchen, mehr oder weniger über alle 24 Teams zu sprechen. Es wird wahrscheinlich kein Deep Dive zu Zypern und Portugal geben, es sei denn, du fängst jetzt auf einmal damit an. Aber wir wollen so ein bisschen durch alles durchgehen und mal ranken, wo wir die Teams in den jeweiligen Gruppen sehen. Ich finde, es sind ziemlich unterschiedliche Gruppen, aber da gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Vielleicht mal ganz kurz zum Modus, um alle abzuholen. Es gibt, wie gesagt, diese 4 Gruppen mit jeweils 6 Teams, so ein bisschen ungewöhnlich auf den ersten Blick, in denen jeweils 4 weiterkommen. Das heißt, du musst schon ein bisschen was dafür tun, dass du nicht in den Playoffs am Ende bist, die dann ja mit Achtelfinale und so weiter vorangehen. Gibt dann natürlich auch die Chance für die Underdogs, da so ein bisschen weiterzukommen und ein paar mehr Spiele zu haben als nur in der Gruppenphase. Und ich würde sagen, wir faseln gar nicht so lange rum, sondern wir springen direkt einfach mal in die erste Gruppe rein. Ich zähle mal gerade die Teams auf zum Anfang und dann können wir ja mal uns ans Ranken machen. Das sind Serbien ist dabei, Lettland ist dabei, Tschechien ist dabei, die Türkei ist am Start und dann haben wir noch Portugal und Estland, die ich jetzt nicht zwangsläufig in der Reihenfolge aufgezählt habe, wie ich sie gerankt habe. Aber vielleicht mal an dich zuerst die Frage, wir müssen nicht drüber diskutieren, wer da einsteht, oder?
Nee, absolut nicht. Also Serbien ist vermutlich der Top-Favorit. Also wenn man bei den Buchmacher mal schaut oder auch in so Vorberichterstattungen, wenn da die Experten, Journalisten etc. da vorne sehen, ist Serbien bei fast jedem an der 1 gesetzt eigentlich. Also die sind der Top-Favorit, liegt natürlich nicht zuletzt daran, dass MVP und ja vielleicht aktuell bester Spieler auf der Welt eben dabei ist. Nikola Jokic ist eben dabei. Auch der Rest vom Kader sieht natürlich ziemlich stark aus. Also die Spieler, die jetzt nicht in NBA-Kadern sind, also wie, keine Ahnung, Vasilije Micic, der letztes Jahr noch NBA gespielt hat, oder Bogdan Bogdanovic, Vukcevic, Jovic und so weiter. Die sind natürlich dabei, die haben die meisten von unseren Zuhörern vermutlich auch auf dem Schirm, falls ihr keine Euroleague schaut. Der Rest der Spieler ist aber auch eigentlich relativ stark. Also da sind Spieler dabei, die in den europäischen Ligen seit Jahren vorne mit dabei sind und eine relativ große Rolle spielen. Also von dem her ist das mit das Team, was da am meisten reißen sollte in der Gruppe. Also wenn die jetzt irgendwie, keine Ahnung, da nicht an 1 weiterkommen, wäre das schon wirklich sehr erstaunlich. Man muss aber sagen, ich finde die Gruppe an sich auch ganz nice. Also gerade mit Lettland und Türkei sind da noch 2 Teams dabei, die eigentlich ganz nice sind. Also das sind jetzt vermutlich keine Medaillenkandidaten, aber zumindest so ja, relativ gut besetzte Teams. Also die Letten, die waren ja schon die letzten Jahre immer mal wieder relativ gut mit dabei. Also mit den Bertans-Brüdern, Kristaps Porzingis ist anscheinend dabei, solange alle seine Knochen und Bänder halten. Und auch von den anderen Spielern sind da Leute dabei, die man in dem NBA-Umkreis schon mal gehört hat oder die eben auch im European Basketball relativ gut dabei sind. Und wenn ich ganz interessant finde, sind dieses Jahr auch die Türkei, die auch mal einen ordentlichen Kader diesmal stellen konnte. Die haben Adem Boner zum Beispiel von den Sixers mit dabei. Umar Yurtseven, der lange bei den Heat gezockt hat. Furkan Korkmaz, den du als Sixers-Spieler natürlich auch noch, im Kopf hast. Und auch ansonsten sind da noch ein paar Spieler dabei, die man aus der NBA kennt. Also mit Chidi Osman und so weiter. Shane Larkin hat ewig in der NBA gespielt und dann eben in Europa da auch, glaube ich, MVP in der Euroleague, wenn mich nicht alles täuscht. Also schon Spieler, die da was reißen können. Ich weiß nicht, wie top das Team sonst so ist. Also ich glaube, gegen Deutschland zum Beispiel in der Vorbereitung hat man da jetzt nicht so brillant ausgeschaut, aber jetzt auch nicht so weit weg davon. Also könnte schon ganz interessant werden in der Gruppe und eigentlich sollte das Team auch weiterkommen. Man muss halt sagen, man hat auch mit Tschechien, Estland und Portugal, drei Teams, die dann leider auch nicht so stark sind. Oder hast du da noch große Hoffnungen in Nimir Skater von den Boston Celtics?
Ich wollte gerade sagen, red mir den Mann nicht klein. Portugal ist ein Team, auf das ich irgendwie auch so ein bisschen Bock habe vielleicht. Aber es ist ganz klar, in der Gruppe ist natürlich Serbien die unangefochtene Nummer eins. Zu denen muss man vielleicht sagen, es fühlt sich so an, als ob Serbien einfach dran ist. Also gerade wenn man so ein bisschen die Geschichte nimmt und auch bedenkt, dass du ja vorher Jugoslawien hattest als Team und noch nicht Serbien. Damals haben sie 2001, 2002 Turniere gewonnen, also Eurobasket und WM. Und seitdem halt noch kein Titel. Aber gefühlt sind sie halt irgendwie schon seit zwei Jahrzehnten kurz davor, einen Titel zu holen. Und da schreit alles danach, dass Serbien das machen muss. Wir reden gleich nochmal drüber, wie so die Konkurrenz mit Deutschland, dem wahrscheinlich zweiten Top-Favoriten, aussieht. Aber Serbien natürlich die klare Nummer eins. Und es ist halt nicht nur Nikola Jokic, ne? Also sind so viele andere. Also es gibt halt, also du hast ein paar Namen schon genannt. Du hast aber natürlich auch Rollenspieler, die auf einem ganz hohen Level performen können. Also bei den letzten Turnieren erinnere ich mich noch gut an Alexa Avramovic, der halt defensiv eine echte Pest ist, wahrscheinlich einer der besten Point-of-Attack-Defender des Turniers irgendwie, der aber offensiv auch nicht wirklich schlecht ist, sondern da auch liefern kann. Und da hast du eine Menge Leute einfach. Es ist von vorne bis hin, die können da durchwechseln. Das ist ein Riesenvorteil. Da können wir ja mal drüber diskutieren, wie genau wir das ranken. Stellt sich ja die Frage, Türkei oder Lettland? Also du hast ja schon gesagt, da ist diese große Kluft in der Mitte der Gruppe. Ich habe jetzt hier, start mal damit, habe die Türkei tatsächlich an zwei gerankt, auch wenn ich von Lettland sehr viel halt, aber ich finde das in der Spitze hier sehr stark. Aus verschiedenen Gründen. Also es gibt ein paar Spieler, die echt gut performen könnten, neben Alperen Şengün. Shane Larkin, hast du gesagt, der war zeitweise einer der besten Point Guards Europas, hat jetzt zuletzt, glaube ich, nicht so eine gute Saison gehabt. Furkan Korkmaz ist jemand, der ziemlich abgefallen ist nach seiner NBA-Zeit. Aber mir gefällt gerade auch diese Kombi mit Adem Boner, den ich ja als Sixers-Enthusiast häufiger gesehen habe. Der ist halt ein klarer Defensiv-Big, ne? Und Alperen Şengün ist halt ein Offensiv-Big. Das gefällt mir ganz gut in der Kombination. Chidi Osman, jemand, der, glaube ich, richtig gut aussehen könnte, bringt dann auch offensiv diese Variabilität mit. Mir gefällt das. Also es sind einfach viele gute Namen. Ist halt bei der Türkei oft so die Frage, kriegen sie das zusammen, was dann potenziell da ist. Aber es ist halt irgendwie die Chance, jetzt mal was zu liefern. Einmal, weil die Konkurrenz, glaube ich mal, abseits von Serbien und Deutschland ja, in so einer Umbruchssituation ist, es sind nicht alle Leute da, läuft bei vielen nicht alles ganz perfekt und es wäre halt der Moment für die Türkei eigentlich. Und dann hast du halt, Larkin ist 32, Osman 30, die kommen auch langsam in ein gewisses Alter, in dem sie wahrscheinlich nicht mehr so performen werden wie vorher. Und es ist irgendwie jetzt, ja, also ich will es nicht wiederholen, was ich bei Serbien gesagt habe, aber irgendwie ist die Türkei jetzt auch dran, ein bisschen mehr zu liefern. Und Ja, bei Lettland glaube ich halt, die können an manchen Tagen halt extrem gut aussehen, wenn die Würfe alle fallen. Porzingis hat natürlich auch das Potenzial, einer der besten Spieler des Turniers zu sein. Ja, du hast jetzt nicht dabei Rodion Skurut, den wir auch noch aus der NBA kennen. Aber es sind eine Menge andere Leute da. Also es wird, glaube ich, eng. Aber ich glaube, an einem schlechten Tag, wenn die Würfe halt nicht so gut fallen, dann ist halt die Fallhöhe noch mal so ein bisschen tiefer bei Lettland. Und deswegen habe ich Türkei ein Stück weit davor. Wie würdest du die ranken? Auch so oder hast du Lettland davor?
Boah, ich tue mich bei den beiden richtig schwer. Ich habe die in meinem, in Anführungszeichen, Power-Ranking direkt hintereinander an 5 und 6 gesetzt. Also ich finde die Teams beide relativ stark. Ich habe die Letten ein bisschen vorne einfach, ja, ich weiß nicht, ich möchte Alperen Şengün erstmal bei der Eurobasket sehen und da vielleicht mal sehen, ob er da Teams wirklich dominieren kann oder mit seinem Team, besser gesagt, da ordentlich was reißen kann. Davor glaube ich das erstmal noch nicht so 100%, auch wenn ich schon glaube, dass sie natürlich in der Gruppe auf jeden Fall weiterkommen und dann auch im Achtelfinale vielleicht was reißen können. Und dann muss man mal schauen, wie es dann eben weitergeht für das Team. Wäre auf jeden Fall, ja, also wie gesagt, ich find's ziemlich schwer da zu ranken nach Serbien. Ich muss auch sagen, Tschechien ist auch so ein Team, was man eigentlich immer so ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, die sind, wenn man so dieses FIBA-Ranking anschaut, gar nicht so schlecht. Da sind die zum Beispiel besser als die Türkei, auch wenn das natürlich jetzt vermutlich nicht sonderlich relevant sein wird, weil das ja auf vergangenen Leistungen basiert und jetzt nicht auf dem, was der aktuelle Kader reißen kann. Man muss ja auch sagen, bei Tschechien hast du schon angesprochen, Satoranski fehlt und auch ansonsten ist der Kader jetzt nicht sonderlich stark besetzt, gerade wenn man es hier mit dem Rest vergleicht. Aber ich finde, ja, ist insgesamt eher eine Gruppe, die relativ klar sein sollte und vermutlich ja auch nur einen so einen richtigen Turnierfavoriten hat, wenn man ehrlich ist mit Serbien.
Ja, bei Tschechien fehlt außerdem noch Jan Vasely, früher auch für die Wizards und Nuggets unterwegs gewesen, schon eine ganze Weile her. Aber in Europa natürlich einfach ein großer Name gewesen als Big, also an der Stelle auch nicht so wirklich was da. Der einzige NBA-Name, der da jetzt noch rumhüpft, ist der von Vit Krejci, der zuletzt bei den Hawks als Backup-Point Guard unterwegs war. Ist, glaube ich, auf jeden Fall eine solide Option. Muss auch immer so ein bisschen schauen, glaube ich, dass, wenn wir jetzt bei vielen Teams haben, sind halt Leute, die fallen der NBA nicht besonders auf, die können aber natürlich in Europa richtig abreißen. Also Shane Larkin ist ja auch so ein Beispiel. In der NBA hat er jetzt auch keine Bäume ausgerissen, aber in Europa war er halt einer der besten Spieler. Also das ist auch ein anderer Basketball und muss mal schauen, ob Leute wie Vit Krejci dann vielleicht richtig gut aussehen. Die Vorbereitung war jetzt aber nicht so stark von Tschechien, deswegen irgendwie so ein Team, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen mehreren Spielen, würde ich vermutlich nicht gerade bei Tschechien einschalten, sondern vielleicht eher bei Portugal, um da die Überleitung zu bringen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass jemand wie Nimias Keta sehr, sehr gut aussehen könnte, weil grundsätzlich so das Feld der Bigs ja an der Spitze gut aussieht, natürlich mit Leuten wie Jokic und so weiter. Aber dahinter, ja, ist schon die Frage, wer sind so die nächstbesten Bigs? Und da ist Keta, glaube ich, jetzt nicht so unfassbar weit von, ja, so von der zweiten Riege der Bigs entfernt. Also der spielt da natürlich eine ganz, ganz zentrale Rolle. Ansonsten wird's deutlich dünner, aber in der Vorbereitung, so der ein oder andere Sieg hat er aufhorchen lassen. Dass sie jetzt Spanien mal geschlagen haben in dem Test, sollte man, glaube ich, jetzt nicht überbewerten. Aber wir haben halt ein paar Leute, die zumindest auf einem Eurocup-Level ganz gut aussehen. Und ja, muss man einfach mal schauen. Aber gerade wenn man bedenkt, dass Tschechien halt schwächelt, vielleicht ist da ja eine Überraschung möglich. Und nur um das abzurunden, Estland halte ich für ganz, ganz schwierig. Die haben in Mike Kotzer, der hat mal früher bei den Hamburg Towers gespielt und jetzt zuletzt bei Baskonia in der Euroleague. Eigentlich einen ganz guten Big, der fehlt aber verletzt. Das war eigentlich so die Hoffnung des Teams und dahinter wird es ja wahrscheinlich ziemlich bescheiden. Henry Trell kennt man noch, hat in Bamberg gespielt, 4 NBA-Spiele für die Bulls gemacht. Also ganz große Nummer. Ja, ich glaube, Estland wird nicht viel reißen.
Ja, würde mich jetzt auch wirklich sehr überraschen. Die waren ja auch in den letzten Eurobaskets nicht besonders gut. Und ja, der der Kader gibt jetzt vermutlich auch wirklich nicht besonders viel her. Ich denke, da sind dann die Kader in Gruppe B tatsächlich ein bisschen interessanter. Ich weiß nicht, da ist ja das deutsche Team mit dabei. Also wir haben in Gruppe B Deutschland, Finnland, Großbritannien, Litauen, Schweden und Montenegro. Gibt es für dich da auch so einen klaren Favoriten für den Gruppensieg und so ein klares Team, was am Platz 6 rausfliegen wird? Oder siehst du es da ein bisschen interessanter als in Gruppe A?
Ja, also die Favoriten sind für mich unterm Strich natürlich ganz klar Deutschland und Litauen. Ich glaube, dass Finnland ganz gut performen kann. Also die sollte man nicht unterschätzen. Die haben natürlich in Lauri Markkanen ihren absoluten Star für das Turnier, der jetzt in der Vorbereitung teilweise unfassbar gut aussah. Also in seinen drei ersten Tests hat er allein 121 Punkte gesammelt. Muss immer auch im Hinterkopf behalten, dass sie nur 40 Minuten spielen, nicht 48 wie in der NBA. Ich glaube aber, dass Litauen einfach eine sehr, sehr gute Mischung hat. Das ist so ein Mix aus gefestigter Identität, ein krasser Support natürlich, aber auch so eine Mischung aus Veterans und jungen, ambitionierten Spielern und in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt. Also natürlich, bekanntester Name ist Jonas Valančiūnas. Es fehlen natürlich auch Leute, und zwar gar nicht so wenige. Also mit Domantas Sabonis, jemand, den wir aus der NBA kennen, auch Matas Pouzelis ist nicht dabei. Und wen ich per se ganz spannend finde bei Litauen für die Zukunft, Kasparas Jakučionis, habe ich in der Summer League ein bisschen reingeschaut und ansonsten auch ein bisschen, könnte ein interessanter Typ werden für die Heat. Aber die drei sind alle nicht dabei und trotzdem glaube ich, dass dieses Team echt gut was drauf hat. Im Backcourt Rukas Jakubiaitis hat für Barcelona Tel Aviv gespielt und jetzt demnächst bei den Bayern am Start. Ich glaube, dieses Team ist einfach sehr, sehr rund und erwachsen, obwohl gar nicht alle Spieler unbedingt Routiniers sind, sondern auch Jüngere am Start. Und deswegen wäre für mich Litauen so das Team, was ich hinter Deutschland an 2 ranken würde, weil Deutschland hebt sich für mich dann doch nochmal ein bisschen davon ab. Wir können gleich auf die zweite Hälfte mal gehen, aber lass uns erstmal ein bisschen über die Spitze reden. Bevor wir zu Deutschland kommen, lass uns erstmal die zwei anderen Teams abhaken. Wo würdest du Litauen und Finnland so einordnen in der Gruppe? Auch an 2 und 3 oder wie weit weg ist Finnland für dich von der Spitze?
Ja, Finnland ist für mich ein Team, was vermutlich schon weiterkommen wird und dann aber ja entweder im Achtelfinale ausscheidet oder dann gerade so ins Viertelfinale eben kommt. Ich finde, Litauen ist schon ein stärkeres Team. Die sind einfach immer in diesen europäischen internationalen Wettbewerben sind die stark. Klar, Sabonis fehlt da jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, Valančiūnas ist da auf diesem Level tatsächlich gar nicht so viel schlechter, ehrlich gesagt. Defensiv vielleicht ein bisschen besser tatsächlich und offensiv ist er einfach so groß und breit, dass es meistens dann vielleicht schon reicht, ehrlich gesagt. Und bei Finnland muss ich sagen, wenn die halt irgendwie doch ein paar Spieler neben Lauri Markkanen hätten, dann fände ich die, glaube ich, ein bisschen interessanter. Aber so sind die für mich tatsächlich wirklich nur so ein Team, was vielleicht ins Viertelfinale kommen kann. Aber die haben halt wirklich, die sind ja sogar in Testspielen schon so abhängig von Markkanen, dass es echt ein bisschen krass ist. Also wenn die noch so ein, zwei Spieler hätten, die mal an der NBA geschnuppert hätten oder ja so halbwegs Chancen hätten in einer europäischen Wettbewerben hochzuspielen, aber da sind echt wirklich, finde ich, sehr, sehr wenige Spieler dabei, auf die man da tatsächlich bauen kann. Und da ist jetzt ja auch nicht so, dass sie irgendwie verletzungsbedingt Leute ausfallen, glaube ich, sondern ja, da gibt es in Finnland leider wirklich tatsächlich niemanden.
Ja, du hast halt, es gibt Sasu Salin, das ist ein ziemlich guter Shooter. Ist, glaube ich, aber auch nicht so ganz hundertprozentig fit. Also der muss halt liefern. Also das ist halt generell wichtig in diesem Team, dass du das Spacing neben Markkanen nochmal hast. Aber ich glaube, es fehlen grundsätzlich ein paar weitere Namen noch. Das hast du schon ganz richtig gesagt. Es gibt Mikael Jantunen noch, der nächste Saison bei Fenerbahce spielt, also einen amtierenden Euroleague-Champion, so ein Big Man mit Shooting-Skills auch. Also so in der Spitze sind da vielleicht schon ein, zwei Namen, die okay sind, aber es ist halt eins dieser Teams, die dann irgendwann hinten ein bisschen runterfallen. In den Tests haben sie zwar jedes Spiel gewonnen, aber es waren halt 4 an der Zahl. Die waren zweimal gegen Belgien, zweimal gegen Polen. Und da muss ich sagen, das sind halt Teams, die ich beide, also Belgien auf keinen Fall irgendwie annähernd weiter oben hätte und Polen ehrlicherweise auch nicht so richtig. Und ja, ich glaube, da muss man schauen, wie es gegen andere aussieht. Deswegen, ich fühle mich ganz wohl damit, sie an 3 jetzt zu ranken. Und ja, Litauen, hatten wir drüber gesprochen, an 2. Ja, aber lass uns mal zu Deutschland kommen. Wie hast du sie so im ganzen Turnier, also wie siehst du sie im ganzen Turnier, also auch im Vergleich zu Serbien oder so? Ist es für dich auch die Nummer 2 in deinem Ranking insgesamt oder werden da nachher nochmal ein paar Teams kommen, die ihnen das streitig machen?
Nee, für mich ist Deutschland da schon ziemlich klar in der Nummer 2. Also es wäre vielleicht jetzt was anderes, wenn zum Beispiel Wembanyama für Frankreich mit dabei wäre, aber der ist ja leider verletzungs- oder schonungsbedingt eben nicht dabei. Dementsprechend ja, sind die Deutschen da für mich ziemlich klar das zweite Team, was es zu schlagen gilt auf der europäischen Bühne hier. Man muss sagen, die haben sich ja über die letzten Jahre immer wieder Medaillen erspielt. Dementsprechend wäre es tatsächlich schon fast ein bisschen überraschend, wenn es jetzt auf einmal nicht klappen würde. Also klar, 2015 zum Beispiel, da ist man noch irgendwie in der Gruppenphase ausgeschieden, aber jetzt hat man sich ja über die Jahre immer konstant verbessert, amtierender Weltmeister, bei Olympia auch richtig stark gespielt und so weiter. Also das wäre wirklich schon sehr komisch, wenn das jetzt nicht irgendwie eines der Top 4 Teams wäre. Also klar, in einem Halbfinale oder so kann dann schon mal irgendwas Komisches passieren, aber ich glaube, alles andere wäre tatsächlich schon eine massive Enttäuschung. Man hat mit Dennis Schröder jemanden, der auf Fieberparkett immer nochmal eine Schippe drauflegen kann, da auch ein bisschen besser irgendwie zu fitten scheint. Mit Franz Wagner jemanden, der also ja einer der besten 30 Spieler in der NBA ist und eben auch auf diesem Parkett ja meistens überzeugen konnte. Also würde mich jetzt auch irritieren, wenn er insgesamt dann nicht irgendwie der Leistungsträger in dem Team sein kann. Dennis Schröder natürlich als Kapitän eine gewisse Führungsautorität noch, aber ich glaube, wenn das Team irgendwie weit kommen und was reißen wird, dann muss Franz Wagner auch ehrlich gesagt der beste Spieler in dem Team sein und da vielleicht auch mal regelmäßig irgendwie 25, 30 Punkte auflegen können, defensiv Lockdown irgendwie den gegnerischen Star rausnehmen können. Man muss halt sagen, wenn man dann Richtung Finale, Halbfinale denkt und an die Serben, dann ist es halt ein bisschen bitter, weil Jokic ist halt so ein wandelndes Mismatch für vermutlich jedes Team, was da in diesem Wettbewerb teilnimmt. Aber die Deutschen trifft es meiner Meinung nach auch, weil man ja bei den Big Men, also wenn hier jetzt irgendwie Hartenstein oder so noch dabei wäre, dann fände ich es tatsächlich noch mal ein bisschen interessanter. Dann glaube ich, könnte man auch Deutschland als Top-Favoriten sehen, aber so fehlt da auf der Big-Position bisschen was, glaube ich. Also man hat zwar Daniel Theiss, Vogtmann, Thiemann, Kratzer und so weiter, die sind alle dabei. Aber ja, das sind halt nicht so diese Spitzenleute, die man dafür vielleicht brauchen würde. Man muss auch sagen, die sind halt alle auch schon nicht mehr die Jüngsten. Ich glaube, Theiss war jetzt auch in der Vorbereitung nicht topfit. Ich hoffe, dass der auf jeden Fall fit sein wird. Der ist aber halt auch körperlich. Der ist ja nur 6'8", also 2,3 Meter. Das ist ja jetzt kein klassischer Big Man, den man da gerne gegen Jokic stellt. Dementsprechend ja, habe ich da so ein paar Fragezeichen, was so dieses Goldmedaillenniveau angeht. Aber ansonsten, glaube ich, sind die Deutschen da schon der Top-Favorit schlechthin hinter Serbien eben.
Ja, du sprichst an. Die Big-Position ist vielleicht so das größte Fragezeichen, dann, wenn es wirklich ernst wird im Turnier. Deswegen habe ich vorhin gesagt, das sind auch, also es gibt zum Teil Spieler im Turnier, die ja, der Name jetzt gar nicht so herausragend sind. Also ich hatte vorhin über Adam Bona oder so gesprochen. Ich glaube aber, dass die, dass so Leute dir schon enorm helfen können. Wenn du jetzt natürlich Isaiah Hartenstein hättest, wird es das Team dermaßen pushen. Das wäre schon absolut ideal. Die anderen Leute haben ihre Qualitäten, aber die sehe ich dann auch zum Teil eher offensiv. Das sind ja viele Leute, die manchmal auch eher auf der 4 besser aufgehoben werden, wenn man das jetzt mal in ganz klassischen Positionen formuliert. Ja, aber das ist so das Fragezeichen. Aber Deutschland hat halt eine Menge andere Stärken. Ne? Also ist generell ein Team, das jetzt unter dem neuen Coach Alex Mumpro sehr schnell spielt. Also es ist ja eigentlich direkt aufgefallen. dass viele Dreier nimmt, also generell von allen Quali-Teams die meisten Dreier genommen. Was jetzt ein bisschen schade ist, ist, dass David Krämer leider verletzt fehlt. Würden manche vielleicht auch anders sagen und nicht von verletzt sprechen, weil er ist eigentlich eher angeschlagen. Das ist die Situation. Also es gab jetzt Aussagen, dass er wahrscheinlich in der Woche eigentlich wieder fit sein könnte. Aber das Problem ist, dass sein neues Team Real Madrid ihn nicht freigibt. Und die kleine Hintergrundgeschichte dazu finde ich ganz spannend und ist so ein bisschen spicy auch ehrlicherweise, ist, dass der Coach von Real Madrid ist Sergio Scariolo, der gleichzeitig auch der Nationaltrainer von Spanien ist. Und er hat gesagt, nö, David Krämer wollen wir nicht freigeben, der soll mal schon wegbleiben vom Turnier. ohne ihm da irgendwas Böses zu unterstellen, aber da hat dann ein Gegner, der zwei Teams gleichzeitig coacht, dem deutschen Team mal einer kleineren Stärke zumindest beraubt. Aber ich gehe nicht von aus, dass es irgendwie Kalkül war oder sowas. Wäre natürlich cool gewesen, wenn du in Andi Obst und David Krämer so zwei der besten Shooter überhaupt vielleicht im Turnier hast. Aber ich denke, es gibt auch andere Leute, die es liefern können. Ein Name sticht für mich als kleiner X-Faktor heraus. Also über Franz Wagner und Dennis Schröder müssen wir nicht reden. Natürlich müssen die super performen, aber das erwarte ich ein Stück weit auch. Ein Typ, von dem ich aber gerade defensiv, aber jetzt auch zunehmend offensiv viel erwarte, ist Isaac Bonga, der mir jetzt in den Vorbereitungsspielen wahnsinnig gut gefallen hat. Also jemand, der, bei dem ich eigentlich jedes Mal, wenn ich ihn zuletzt gesehen habe, mich frage, warum ist der nicht wieder zurück in der NBA? Da vielleicht erst zwischendurch mal deine Einschätzung. Glaubst du, wir sehen ihn nochmal in der NBA als Rollenspieler in den nächsten Jahren? Ist jetzt 25.
Ja, so ausschließen würde ich es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, er verdient in Europa jetzt auch nicht so schlecht. Hat jetzt, glaube ich, bei Bayern und jetzt eben bei Partizan Belgrad gespielt. Also jetzt auch nicht gerade bei den kleinsten Clubs, die irgendwie schlecht zahlen würden oder so. Dementsprechend, glaube ich, müsste man ihm da vermutlich halt ein wirklich gutes Angebot machen. Er ist in der NBA ja so ein bisschen dran gescheitert, weil sein Dreier eben überhaupt nicht funktioniert hat und die Defensive dann eben nicht gereicht hat. Ich glaube, in den letzten Jahren sah das dann vom Dreier her immer zumindest mal solide aus. Ich glaube, letztes Jahr mit Partizan hat er richtig gut sogar in der Euroleague geworfen. Da muss man natürlich auch mal schauen. Das sind ja alles nur irgendwie 30 Spiele oder so. Also da müsste ich mir mal eine genauere Sample Size davon anschauen. Man muss ja auch sagen, der NBA-Dreier ist halt dann doch nochmal ein bisschen weiter weg. Das kann in einem internationalen Turnier dann alles ganz okay ausschauen und dann könnte es trotzdem sein, dass es in der NBA dann eben wegen diesem einen großen Schritt, der da eben noch weiter hinter ist, dass es dann eben nicht klappen könnte. Und ja, solange er hier jetzt in Europa eben sehr gutes Geld verdient, weiß ich jetzt nicht, ob man ihn da unbedingt nochmal in die NBA holen muss. Aber ich glaube, es gibt bestimmt Teams, die ihn da regelmäßig zumindest auf dem Schirm haben. Also er war defensiv ja in der NBA schon wirklich sehr, sehr interessant und wenn dann offensiv halt ein bisschen was kommt, dann kann es auf jeden Fall für einen soliden Rotationsspieler 9., 10., 11., was auch immer Mann easy reichen. Also ausschließen würde ich es auf gar keinen Fall. Und ist für mich auch auf jeden Fall ein Spieler, den ich immer, wenn ich die Nationalmannschaft eben anschaue, finde ich ihn auch sehr, sehr interessant. Also das ist auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingszocker in dem Team.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube, er ist gerade im Hinblick auf das Offensiv-Rebounding auch wichtig. Ist ein großer Faktor des DBB-Spiels, das Offensiv-Rebounding. In der Quali 18,5 Offensiv-Rebounds pro Spiel. Das ist mit Abstand die Nummer 1 von allen auch. Ist ganz hilfreich, wenn du viele Dreier nimmst, dass du die Fehlwürfe dann einsammeln kannst. Und das hat man bei ihm jetzt zuletzt halt auch ganz gut gesehen. Ich glaube auch ein anderer Faktor, den er noch einbringt, ist so ein bisschen so ein emotionaler Ersatz für Mo Wagner. Also der auch eine gewisse Rolle hatte als jemand, der die anderen antreibt, der Emotionen ins Spiel bringt. Nicht, dass die anderen es nicht tun würden, aber ich glaube, das kann er alles irgendwie so ein bisschen bündeln. Wenn der Wurf dann wie zuletzt ganz gut fällt, ganz ordentlich, es ist echt ziemlich stark. Und Franz Wagner ansonsten ist sehr, sehr gut zur Linie gekommen. so in der Vorbereitung. Also ganz, ganz oft, und das könnte auch so ein Faktor sein, dass du halt mit Schröder und Wagner zwei Leute hast, die permanent diesen Rim-Pressure haben und dann noch viele Freiwürfe ziehen, den Gegnern Fouls anhängen. Bei ihm ist halt auch der Wurf so ein bisschen die Frage. Es pendelt sich irgendwie nicht so richtig ein, aber es wäre schon wichtig, dass es jetzt auf dem Level mal funktioniert. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und sonst, ja, ich denke, die Entscheidungen, die so bei den Cuts getroffen wurden, waren auf jeden Fall nachvollziehbar. Du hast hinter Schröder mit Maodolo, Justus Hollatz, zwei Ballhändler, also eigentlich keine Diskussion wert, weil du die brauchst. Und ich weiß jetzt nicht, ob Andi Obst das vorrangig tun sollte. Und hast dann halt versucht, dir im Frontcourt viele Optionen zu nehmen nach dem Ausfall von David Krämer. Lieber nochmal so eine Notoption in Leon Kratzer reingenommen. Also finde ich alles ziemlich rund, ehrlicherweise. Und was wir von Schröder erwarten können, das haben wir gesehen die letzten Jahre. Deswegen, also für mich auch die Nummer 2 im Turnier. Und ich würde sagen, wir machen weiter in der Gruppe, oder?
Ja, können wir gerne machen. Wird dann gleich mal erstmal über Großbritannien mal drüber schauen. Also da habe ich gerade, oder besser gesagt, in der Vorbereitung beim drüber schauen festgestellt, als ich hier so die Spieler im Kader mal bei Wikipedia quasi anschauen wollte, dass einer der Spieler hat tatsächlich ein Bild, wo er einen Tennisschläger in der Hand hat und ist anscheinend auch eher bekannt als seine Karriere als Tennisspieler. Er war zumindest mal die Nummer 588 der Welt vor 10 Jahren mittlerweile. Joshua Ward Hibbert. Also der hat scheinbar auch Tennis gespielt und Basketball eben, keine Ahnung, parallel. Ich weiß es nicht genau, wie das funktioniert, aber auf jeden Fall steht bei ihm hier eben beides in seinem Wikipedia-Eintrag. Und auch ansonsten muss man sagen, in dem Kader ist jetzt niemand dabei, den man, glaube ich, so großartig kennt. Also OG Anunoby wäre spielberechtigt für Großbritannien, war aber, glaube ich, bei noch keinem Turnier so wirklich dabei. Dementsprechend, glaube ich, einfach ja, nichts, was da für ihn großartig weiter oben auf der Prio-Liste ist. Und ansonsten ist das Team wirklich auch ziemlich uninteressant, muss man sagen. Also auch wenn man die letzten internationalen Ergebnisse anschaut, sind die nicht besonders. Also bei den letzten 3 Eurobaskets war man 2015 war man nicht dabei, 2017 wurde man 0-5 in der Gruppe nach Hause geschickt und 2022 auch 0-5 ausgeschieden. Jetzt mal schauen, ob es diesmal besser klappt, aber ich glaube, es wäre tatsächlich schon ein bisschen überraschend. Vielleicht kann man irgendwie gegen Schweden oder Montenegro ein Spiel gewinnen, aber selbst das würde mich tatsächlich ein bisschen irritieren, muss ich sagen.
Ja, ich habe nochmal gerade nachgeschaut zu Joshua Ward Hibbert. Es ist diesen klassischen Weg gegangen. Also ich hatte im letzten Pod mit Semmo und Matt ein bisschen über andere Sportarten auch gesprochen, aber ging es auch darum, also viele junge Spieler sind auf dieser ITF-Tour, also International Tennis Federation, also es ist quasi so eine Vorstufe, bis du wirklich so in den ATP-Sphären unterwegs bist. Da hat er halt Turniere gespielt, hat dann auch mal ATP-Challenger gehabt und hat während seines Studiums ist er im Grunde dann komplett zum Basketball gewechselt. Also war so bis 21 ernsthaft noch mit Tennis unterwegs. Aber spannende Story auf jeden Fall. Anderer Name, Miles Hessen, finde ich auch sehr spannend in diesem Team. Der hatte, er ist 35, er hat 15 verschiedene Teams. Unter anderem war der auch in Deutschland, Weißenfels, Ulm, Gießen, Bremerhaven und sowas unterwegs. Es ist ein Team, von dem man nicht wirklich viel erwarten sollte. Also ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und ja. Wir haben vielleicht sogar den Case vor Spoiler-Alarm Zypern, vielleicht sogar das zweitschwächste Team in diesem Turnier zu sein.
Zypern ist ja zumindest dabei, weil die Ausrichter sind. Also die Großbritannien hat sich zumindest mal qualifiziert ordentlich.
Ja, das stimmt. Aber du hast halt mit Quinn Ellis, der jetzt für Mailand spielt, einen einzigen. Also das muss man ja sehen, es gibt viele Teams in diesem Turnier, die haben jetzt vielleicht nicht so namhafte Leute, aber wenn du mal so tiefer reingehst, findest du dann doch irgendwie 6 Namen, die in der Euroleague sind oder so, und da hast du halt einen hier. Und das ist jetzt auch nicht, ob der eine nennenswerte Rolle spielt. Und das wird schon ziemlich dünn. So in der Vorbereitung minus 30 gegen Bosnien und sowas. Also ich glaube, wir springen einfach mal zum nächsten Team. Mach ich mal weiter. Ich hätte An 4 und 5 reden wir dann über Montenegro und Schweden noch. Ich habe es jetzt mal so gerankt, also an 4. Montenegro ist ein Team, das sich super einfach zusammenfassen lässt, weil es einfach sehr viele Bigs oder sehr viele große Spieler hat. Also ich weiß nicht, ob es irgendein Team gibt, ohne es jetzt ausgerechnet zu haben, das so so einen hohen Schnitt an Größe hat, weil da einfach sehr, sehr viele Leute rumlaufen, die lang sind. Bekanntester Name ist natürlich Nikola Vucevic, jetzt 34 Jahre alt, bringt dir offensiv was, aber der wird jetzt auch nicht die absolute Wende bringen in dem Turnier. Bei Montenegro, ja, es ist so ein typisches Team, das immer naturalisierte Spieler reinbringt. Hat jahrelang Name mit Kendrick Perry am Start, der ist jetzt zurückgetreten. Das heißt, ein anderer Amerikaner soll es richten. Auf der Guard-Position ist dann Kyle Allman. Und ich weiß nicht, dieses Team lädt mich nicht unbedingt zum Träumen ein, um es so mal zusammenzufassen. Ich weiß aber auch, dass sie, glaube ich, solide spielen können. Und deshalb sehe ich sie dann irgendwie schon noch ein Stück vor Schweden, die in Pelle Larsson von den Miami Heat einen ganz spannenden Namen haben. Jemand, der in der NBA halt eher Offball unterwegs ist, muss jetzt halt viel mehr mit dem Ball machen. Ist, glaube ich, so aus einer NBA-Perspektive mal interessant, sich das anzuschauen. Muss aber bei Schweden stark relativieren, was wir da in der Quali gesehen haben, weil manch einer mag lesen dann, oh, die haben ja Deutschland geschlagen in der Qualifikation. Ja, mit einem Punkt. Und damals hat David Krämer irgendwie 2/3 der 72 Punkte erzielt. damals war allerdings so vom jetzt übrigen DBB-Kader exakt ein Spieler dabei, nämlich Johannes Thiemann, sonst niemand. Da wurden eine Menge Leute einfach ausprobiert. Also das ist absolut nicht vergleichen mit dem zu vergleichen mit dem deutschen Team, das wir jetzt im Endeffekt sehen. Und in der Vorbereitung ist Schweden dann auf den Boden der Tatsachen geholt worden. Niederlagen gegen Island, gegen Polen, Portugal, alles jetzt auch nicht unbedingt Hochkaräter. Deswegen würde ich, glaube ich, ein Stück weit eher in Montenegro vertrauen. Aber Schweden kann sich natürlich irgendwie warm schießen und vielleicht auch für eine Überraschung sorgen. Aber ich glaube, so die sichere Option ist wahrscheinlich eher Montenegro an 4.
Ja, sehe ich ähnlich tatsächlich. Also die haben ja zumindest mit Vucevic und auch Marko Simonovic zwei Leute, die NBA-Erfahrung haben, die auch, glaube ich, in diesen europäischen Wettbewerben immer ganz, ganz ordentlich aussahen. Und die Schweden, da müsste man halt wirklich hoffen, dass davon Pelle Larsson ordentlich geliefert wird. Ansonsten ist es wirklich auch wieder eines der dünneren Teams auf jeden Fall und wäre tatsächlich auch eher überraschend, wenn da irgendwie, ja, wenn man irgendwie weiterkommen könnte. Also wenn dann halt irgendwie so als letztes Team, wenn man Großbritannien und eben Montenegro irgendwie schlagen kann. Aber ansonsten vermutlich auch eher Kanonenfutter, muss man sagen.
Ja, also ist es Zeit, zur Gruppe C zu springen, glaube ich. Und ich lese mal die Namen runter. Da reden wir über Zypern, ist am Start, Spanien, Griechenland, Georgien, Italien und Bosnien-Herzegowina. Und ich würde einfach mal mit Zypern gerade starten, dann haben wir das abgehakt. Die wären nicht dabei, wenn sie nicht einer der vier Gastgeber wären. So ehrlich muss man sein, hätten sich niemals qualifizieren können. Ist trotzdem cool, dass sie am Start sind und dass sie diese Chance einfach haben, so ein bisschen Basketball zu showcasen. Aus deutscher Perspektive sogar auch ein Name dabei, Aneas Jung. Der wird jetzt nächste Saison für Kirchheim spielen. Stammt aus der Nachwuchsakademie von Ludwigsburg und war dann in Zypern auch bei Nikosia unterwegs. Sicherlich ganz interessant, den mal anzuschauen. Ansonsten, ziemlich bescheiden. Also gibt es ein paar Leute, die allermeisten sind eben in Zypern unterwegs, aber das ist ein Level, über das müssen wir nicht großartig reden. Also dieses Team wird im sehr, sehr wahrscheinlichen Fall einfach ziemlich abgezogen werden. Hat einen naturalisierten Spieler, das ist Daryl Willis. Das ist ein Big, der hat vor 6 Jahren aufgepasst, nach seiner College-Zeit mal kurz in Zypern gespielt. Und offenbar hat sich irgendjemand noch an ihn erinnert, weil er damals am Start war. Seitdem war er, und jetzt geht's weiter, in 7 Jahren in folgenden Ländern. unterwegs in Frankreich, Italien, Russland, Südkorea, Japan, Griechenland und jetzt hat er in Taiwan noch unterschrieben. Also 8 Länder in 7 Jahren und jetzt darf er sogar noch die Eurobasket spielen. Herzlichen Glückwunsch. Aber ansonsten müssen wir, glaube ich, von Zypern nicht allzu viel erwarten.
Nee, absolut. Also Zypern ist, wie du schon gesagt hast, die sind halt als Gastgeber mit dabei und werden vermutlich 0-5 nach Hause fahren oder beziehungsweise zu Hause bleiben dann eben. Die anderen Teams, die dabei sind, sind tatsächlich, finde ich, ein bisschen interessanter natürlich. Also mit Spanien, Italien und Griechenland hat man natürlich auch Teams, die in den letzten Turnieren immer mal wieder was gerissen haben tatsächlich. Dementsprechend könnte das ganz interessant sein, wobei man halt auch sagen muss, gerade bei Spanien, da fehlt so ein gewisse Ballhandling Security, muss man sagen. Also die haben ja nach Jahren, keine Ahnung, wo mit 40 oder so noch Leute mitgespielt haben, haben die jetzt eben hier so einen klaren Cut und man baut jetzt so ein bisschen das Team um Santi Aldama und die Hernan Gomez-Brüder wieder auf. Da muss man mal schauen, wie das dann eben aussieht. Und auch Italien ist mittlerweile auch ein Team, ja, was relativ alt ist, wo man auch neben Simone Fontecchio eben relativ wenig Spitzentalent irgendwie hat, muss man sagen. Also klar, Gabriele Procida spielt bei Real Madrid, wurde auch gedraftet. Ja, auch Matteo Spagnolo ist irgendwie ein bisschen interessant und so, aber so richtige Spitzenspieler, finde ich, fehlen da so ein bisschen und ist auch eher so ein bisschen so ein altes Team, was so ein bisschen auf so eine neue Generation warten würde. Und bei Griechenland hat man eben Giannis und dann viel nichts, aber Giannis reicht eben vermutlich schon, um das Team einfach weiter zu ballern, glaube ich. Ansonsten, ja, die anderen beiden Teams mit Georgien und Bosnien, da tue ich mich ein bisschen schwer. Die finde ich beide nicht uninteressant natürlich. Die haben auch ein bisschen NBA-Talente natürlich dabei mit Mamukelashvili, Bitadze und bei den Bosnien eben mit Nurkic. Aber dahinter kommt dann auch nicht mehr so besonders viel, muss man sagen. Dementsprechend sind es vermutlich, also wird da eben ja Spanien, Italien, Griechenland und dann wird sich noch eines der drei Teams drum streiten, wer da als Vierter noch weiterkommen wird. Oder siehst
du das? Ja, ich finde die Gruppe. Nee, schon recht ähnlich. Ich finde die Gruppe eigentlich sogar ganz spannend, weil ja, alle haben ihre Schwächen. Ne? Also Spanien, Griechenland, Italien, das kannst du bei allen durchgehen. Ich glaube, Georgien, Bosnien, Herzegowina kann man auch nicht so ganz komplett einfach rausnehmen, so vom Weiterkommen. Ne? Also eins wird dann ja zwangsläufig weiterkommen, wenn die anderen drei Teams das schaffen. Vielleicht erstmal zu Spanien. Ich habe das Gefühl, die haben so ein bisschen den Umbruch verpasst. Vielleicht kann man so am besten beschreiben. Die FIBA hat so eine Umfrage gemacht und haben gefragt, wer potenziell das größte, biggest disappointment sein könnte bei der Eurobasket. Und da haben sich die allermeisten Leute für Spanien entschieden. Ich finde es ja fast ein bisschen zu viel, sie dann total abzustrafen, irgendwelchen Rankings immer weiter runterzuschieben. Ich glaube, man muss schon auch noch aufpassen. Dieses Team ist nicht ungefährlich. Aber wie du sagst, es fehlt halt komplett so diese Komponente auf Guard. Im Frontcourt sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Santi Aldama war jetzt leider ein bisschen angeschlagen, ist wahrscheinlich so der beste Spieler in diesem Team. Was halt die Hernan Gomez-Brüder, die immer irgendwie liefern können. Es klingt so langweilig, aber sie kommen halt echt übers Team nach wie vor. Es fehlt aber an der Spitze. Also du hast nicht diese Go-To-Guys. Es fehlt so eine Creation-Komponente. Es ist schwierig. Ich glaube, in Spanien liegt es ein Stück weit auch daran, dass du halt einfach, dass es sehr schwierig ist, in der heimischen Liga als junger spanischer Spieler irgendwas zu reißen. Also liegt da auch an den Regularien. Da muss man vielleicht auch ein bisschen was anpassen in Zukunft. Ich glaube, die sind gerade einfach in einer sehr schwierigen Situation. Trotzdem würde ich sie nicht komplett unterschätzen. Italien, um damit weiterzumachen, ohne es jetzt genau zu ranken, die haben, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass sie viel Qualität haben, aber viele tolle Rollenspieler, sage ich mal. Also auch auf dem Euroleague-Level viele Namen, die gut sind, aber es fehlen auch so ein bisschen die Leute, die vorangehen. Also haben beide Teams vielleicht so ein bisschen gemeinsam. Und trotzdem glaube ich halt in beiden Fällen, man sollte vorsichtig sein, die gleich abzuschreiben. Griechenland dagegen natürlich mit einem klaren Star. Ich glaube, da ist es wichtig, dass du außerhalb von Giannis genug Shooting bekommst. Kostas Lukas ist so ein Name, der auf jeden Fall liefern musste. Also jemand, der einfach auf Euroleague-Level richtig gut ist, hat mit 35 natürlich auch ein gewisses Alter schon. Aber das Problem bei Griechenland ist, glaube ich, am ehesten, dass ein Giannis vor, sagen wir mal, 10 Jahren oder so, hätte halt noch einen ganz anderen Support gehabt. Ne? Also Griechenland, ja, war vor einer ganzen Weile vielleicht noch ein Stück besser um Giannis herum, so. Also alle Spieler, die nicht Giannis heißen, dann bekommst du natürlich einen Giannis, deinen absoluten Star, dazu und außenrum fehlt es aber ein Stück weit. Das ist, glaube ich, so am ehesten das Problem. Du wirst halt über die Defense kommen, deswegen traue ich dem Team auch schon einiges zu. Ja, und es muss halt einfach mit Shooting Creation irgendwie laufen. Und ja, wie ranken wir jetzt diese drei Teams, wenn wir davon ausgehen, dass das die drei Teams sind, die vorne landen? Also so richtig komplett sicher bin ich mir dabei nicht.
Nee, ich finde die auch ziemlich interchangeable so insgesamt. Also ich habe Spanien am Ende leicht vorne. Die haben einfach in den letzten, keine Ahnung, 15 Jahren dann doch irgendwie immer in so Turnieren noch Leistungen gezeigt und abgerissen. Also ich habe auch gerade gelesen hier, die haben seit 2007 immer eine Medaille in der Eurobasket geholt und in 4 von 6 der letzten Turniere sogar Gold geholt. Also schon irgendwo ein Team, was halt immer gewonnen hat. Ich meine, wir haben gerade angesprochen, da ist schon ein klarer Umbruch in dem Roster drinnen, aber ja, ich weiß nicht, irgendwie sind das schon Winning Player. Der Coach ist natürlich auch absolut legendär, Scariolo. Also würde mich schon irgendwie überraschen, wenn die jetzt da nicht Erster in der Gruppe werden. Auch wenn ich sagen muss, ich habe Griechenland halt ziemlich genau dann dahinter und Italien dann nochmal leicht hinter denen. Also für mich wäre das Spanien vor Griechenland, vor Italien. Bei Griechenland, wie du gesagt hast, ist halt wirklich nur, wie weit kann Giannis dieses Team tragen. Und bei Italien, da habe ich tatsächlich noch gerade fast vergessen, Danilo Gallinari ist sogar dabei mit 37 nochmal. Wenn der vielleicht nochmal so eine Revenge-Turnier im Tank hat, vielleicht könnte da noch ein bisschen was gehen. Also der hat natürlich auch jahrelang NBA-Erfahrung. Also ist jetzt ja, keine Ahnung, mal schauen, was der noch so reißen kann. Wobei ich auch gerade gesehen habe, der zockt aktuell in Puerto Rico. Also vielleicht auch nicht mehr die Riesenqualität bei ihm dabei.
Ja, du hast halt, also ich würde Italien, glaube ich, deutlich höher ranken, wenn es geklappt hätte, dass Donte DiVincenzo am Start ist. Der war ursprünglich vorgesehen. Das würde dem Team halt einen ordentlichen Boost geben. Dann hättest du ganz klar dein Go-To-Guy und drumherum ja, ziemlich viele Leute, die irgendwie liefern können. Jetzt gibt's Darius Thompson als naturalisierten Spieler, der das irgendwie reißen soll. Ja, es ist ein interessantes Team. Also Italien habe ich irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf. Ein Team, das einige überraschen könnte, obwohl man sie am Anfang nicht so ganz auf dem Schirm hatte. Bei Spanien habe ich halt diese Guard-Sorgen im Endeffekt.
Ja, Spanien habe ich auch gerade noch vergessen zu sagen, die haben halt auch richtig viele Verletzungsprobleme. Also hat Lorenzo Brown wegen persönlichen Gründen zurückgezogen. Vor ein paar Wochen hat dann Elin Daye zurückgezogen. Alberto Abalde hat auch zurückgezogen. Und Alberto Diaz hat am Tag der Verkündung vom Roster auch nochmal wegen einer Injury zurückziehen müssen. Also die haben halt irgendwie 4, 5 Spieler, die alle vermutlich eine Rolle gehabt hätten, die jetzt halt auch rausgefallen sind. Also ist schon ein bisschen bitter.
Ja, ich... Also ich habe tatsächlich mir aufgeschrieben auch das gleiche Spanien, Griechenland, Italien, aber irgendwie fühle ich mich bei Spanien, auch wenn ich sie nicht zu weit runterschieben will, so ein kleines bisschen unwohl. Und ich glaube, ich mache mal einen Reach. Ich gehe tatsächlich einfach mal mit Italien oben und sage, dass Darius Thompson irgendwie ein super Turnier als Ballhändler hinlegen wird, dass es genau die richtige Entscheidung war. Und Simone Fontecchio jemand ist, der dann wirklich, ja, so dem Rahmen dann als da fungieren kann. Ja, also machen wir einfach mal Italien, Griechenland, Spanien. Wird wahrscheinlich genau andersrum sein. Aber ich habe sie auf jeden Fall gecallt. Und dann würde ich mal mit anderen Teams weitermachen. Da haben wir noch Georgien und Bosnien-Herzegowina. Und ich weiß nicht, Georgien irritiert mich massiv, weil das ist in der Vorbereitung, was das Team mit der schlechtesten Bilanz 0-6 haben verloren gegen Israel, Estland, Litauen, Polen und zweimal gegen Tschechien. Teilweise noch eine andere Konstellation. Ohne da jetzt wirklich jeden Boxscore und die Namen genau durchgeschaut zu haben, sieht es ja schon mal ein bisschen fragwürdig aus. Und dann hast du auf der anderen Seite halt Namen wie Goga Bitadze, Sandro Mamukelashvili, Tonike Schengelia, Giorgi Schemadini. Und dann, auf Guard halt das grundsätzliche Problem, was du in diesem Team wohl schon eine ganze Weile hast. Gibt jetzt einen naturalisierten Spieler in Kemmer Baldwin. Auch jemand, der bei Bayern demnächst zu sehen ist, war mal in der G-League unterwegs. Aber wenn ich mir den ganzen Kader so anschaue, zumindest in der Spitze, so in der Starting Five zumindest, finde ich das jetzt gar nicht so übel, verglichen mit so ein paar anderen Teams. Wundere mich ein bisschen, dass sie so abgezogen wurden. Also ich weiß nicht, schwierig. Bosnien-Herzegowina hat halt das Problem, dass von Jusuf Nurkic erwarte ich nicht mehr so viel. Er wird aber auf der Bühne irgendwie auch noch liefern können. Du hast aber das Problem, dass Canan Musa, den wir auch noch von den Nets und Pistons kennen, dass der nicht am Start ist. Und das tut dem Team wahrscheinlich schon sehr, sehr weh. Sahen jetzt auch nicht so hervorragend in der Vorbereitung. Boah, schwierig. Aber es gibt für mich dann schon einen Abfall. Ich habe so ein bisschen Hoffnung in Georgien. Ich glaube, die machen das dann am Ende an 4. Und Bosnien-Herzegowina wird dann still und gemütlich, wie Jusuf Nurkic sagen würde, ausscheiden.
Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Also, ja, Georgien war zumindest bei den letzten paar internationalen Sachen, die man so gesehen hat, immer ein bisschen interessant. Ich finde Bosnien irgendwie, ja, die haben halt Nurkic und dann lange nichts und das wirklich anstrengend anzusehender Basketball, muss man sagen. Auch auf internationaler Bühne dann irgendwo.
Ja, Tschechien gegen Bosnien-Herzegowina, das wäre unser Traumachtelfinale.
Auf gar keinen Fall.
Mit dreifacher Verlängerung, das gucken wir uns alle gemeinsam an. Das wird wunderbar. Und jetzt ist auch wieder der richtige Punkt, glaube ich, in die nächste Gruppe zu springen. Und es wird wesentlich interessanter, weil jetzt können wir über, ja, ein Team sprechen, auf das ich richtig Bock habe. Das ist so eins der Teams, auf die ich mir am meisten freue bei dem Turnier, nämlich Frankreich. Also nicht Belgien, hätte ja auch sein können. Wir haben ansonsten in der Gruppe neben Frankreich und Belgien noch Island, Polen und Israel und natürlich Slowenien. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit Frankreich. Ich kann ja mal loslegen. Ich finde es einfach wahnsinnig interessant, was ich da gerade heranbilde. Und man muss sagen, tatsächlich bei den Männern und bei den Frauen. Also in Frankreich ist eine Menge los gerade. Ob jetzt eine NBA oder eine WNBA, da sind eine Menge Namen am Blühen. Der allergrößte ist natürlich eigentlich der von Victor Wembanyama, der nicht dabei ist bei diesem Turnier. Das mag für manche vielleicht ein Dämpfer sein, ist, glaube ich, auch für die Erwartungen an dieses Team schon ein Dämpfer. Aber trotzdem ist noch eine Menge zu sehen. Also du hast halt auch hier einen Mega-Umbruch. Also Legenden wie Nicola Batum oder De Colo oder so sind nicht mehr dabei. Generell vom letzten Jahr allein noch 4 Spieler. Also das ist schon ziemlich überschaubar. Hast halt Leute, die jetzt auch ausfallen, die gar nicht zwangsläufig jetzt zurückgetreten sind oder so oder kein Teil des Teams mehr sind, aber die nicht dabei sind. Alles Routiniers wie Rudy Gobert, Evan Fournier, Matthias Lessor und Lessor Poirier, die wir alle ja irgendwie auch noch aus NBA oder anderen Kontexten kennen. Ich finde es aber irgendwie wenn ich mir vorstelle, dass ich mir dieses Team jetzt anschaue, finde ich es eigentlich ganz cool, dass diese Leute nicht dabei sind, weil dann mehr Raum für die anderen ist und das sind vor allem jüngere Spieler. Also ob Alexa oder Sacheri Risaché, Bilal Koulibaly finde ich in dem Kontext sehr spannend. Ich glaube, Gershon Yabusele ist halt so dieser Hustler in dem Team. Es stellen sich natürlich ein paar Fragen. Zum Beispiel, wer geht in diesem Team wirklich voran? Also ich glaube, emotionaler Leader müsste ziemlich sicher Yabusele sein. Wer es jetzt spielerisch ist, das wird schon schwieriger. Im Backcourt wird man sich wahrscheinlich vieles aufteilen. Das scheint so das Konzept zu sein. Ich habe ja große Fragen an Alex Saar, der richtig gut aussehen könnte, der aber natürlich auch viele Fragezeichen irgendwie noch mitbringt. Könnte richtig gut werden, vielleicht aber auch nicht. Sollen wir mal gucken. Und es ist einfach ein bunter Mix, der total spannend ist. Ich glaube, was ziemlich offensichtlich ist, dass dieses Team defensiv eine Menge Potenzial hat. Also ich freue mich auf Typen wie Koulibaly zum Beispiel, die ja schon in der NBA gute Ansätze hatten auf der Seite, aber ich glaube, in Europa bei der Eurobasket nochmal ganz anders liefern können. Fehlt so ein bisschen an Länge, ehrlicherweise vorne, also nachdem halt einige Bigs jetzt ausgefallen sind. Aber ich sehe halt eine Menge Potenzial. Wie sieht es da bei dir aus, wenn du auf Frankreich schaust?
Ja, ich finde das Team tatsächlich auch interessanter, als ich dachte. Also, ja, so die Headline, die wir, glaube ich, alle im Kopf hatten, war eben, als Wembanyama zurückgezogen hat für das Turnier. Auch bei Gobert ist natürlich schade, dass er nicht mehr dabei sein möchte oder nicht nominiert ist. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ich glaube vermutlich eher, dass es seine Entscheidung war, nicht dabei zu sein. Aber das Team ist halt schon ganz cool. Also du hast angesprochen, die ganzen jungen Spieler mit Saar, Koulibaly und Risacher, die werden auf jeden Fall interessant zu sehen sein. Bin ich auch gespannt, inwiefern sich deren Spiel unterscheidet zu ihrem NBA-Spiel, beziehungsweise ja, wie sich die Rolle vor allem unterscheidet. Also bei Risacher, den hatten wir letztes Jahr ja als Rookie of the Year-Kandidaten, der eben so ein bisschen so ein Komplementärspieler eben ist. Da bin ich gespannt, ob der vielleicht ein bisschen mehr dann eben auf der Euro-Basketbühne eben selber kreieren muss. Bei Koulibaly, der ist natürlich so ein defensiver Spezialist, der eben für ein Wizards-Team spielt, was massiv am Tanken ist. Da bin ich auch gespannt, was der hier so zeigen kann. Und bei Alex Saar, den haben wir ja auch in Washington eben gesehen, ja, was teilweise ganz okay aussah, aber wenn man so auf seine Quoten schaut, dann wird einem da ein bisschen übel. Da bin ich auch gespannt, ob das dann in einem europäischen Kontext ein bisschen entspannter für ihn vielleicht sein wird. Aber auch ansonsten muss man sagen, das Team hat halt sehr, sehr viele Spieler, die zumindest mal NBA-Erfahrung haben, die auch international schon ordentlich was abgerissen haben oder bei internationalen Turnieren gut dabei waren. Also keine Ahnung, Isaiah Cordinier zum Beispiel, der in dem Spiel gegen Deutschland vor 2 oder 3 Jahren richtig, richtig stark war, Eli Okobo, der mal für die Suns gezockt hat, und so weiter und so fort. TLC, also Timofey Luwawu-Cabarro, der auch unter anderem für deine 76ers gezockt hat für ein paar Jahre. Also da sind zumindest Spieler dabei, die da eine gewisse Erfahrung haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man da ein komplett junges, unerfahrenes Team hinschickt, aber man hat eben ein paar Spieler, die schon was liefern müssen, vermutlich, die halt die 3 Jüngsten im Team sind. Da bin ich mal ja gespannt, wie das ablaufen wird, aber sie sind, glaube ich, schon ein Team, was sich auf jeden Fall nicht verstecken braucht und auf jeden Fall auch Medaillenkandidat sein müsste. Also ich habe sie mal in meinem Power-Ranking hier so mal an 3 gesetzt, vorsichtig, knapp vor Litauen und hinter Deutschland. Für mich ist da zwischen Deutschland und Frankreich schon ein relativ klarer Cut irgendwo da, aber ja, danach, die Teams, die sind alle so ein bisschen relativ auf einem Niveau. Also ich wüsste jetzt nicht, ob Frankreich für mich so ein Top-Kandidat wäre, wenn alle Teams irgendwie mit einem Top-Kader anreisen würden, aber ja, so wie es aktuell eben aussieht, finde ich sie da schon ganz interessant und auch in der Gruppe natürlich, ja, das Team to beat würde ich annehmen. Also würde mich tatsächlich irritieren, wenn die ein Spiel verlieren. Also 1 kann man natürlich immer mal abgeben, aber alles andere wäre wirklich sehr, sehr komisch. Oder bist du da anderer Meinung? Hast du sie da weiter hinten gerankt?
Nee, ich habe sie auch auf 3 in so einem eigenen Tier, weil ich glaube, da ist halt mehr Upside als bei den Teams, die dahinter kommen da. Es kann im Ergebnis so aussehen, dass sich gar nicht so sehr von den Teams an 4, 5, 6 unterscheiden, aber ich glaube, wenn es richtig gut läuft, können sie halt deutlich besser als diese Teams sein. sehe sie jetzt aber auch nicht wirklich ganz, ganz oben angreifen. Trotzdem wäre für mich so der logische Kandidat an drei. Und ich glaube, es hat niemand so richtig Bock, gegen sie zu spielen. Weil erstmal, die werden halt eine aggressive Defense spielen, also können viel switchen mit ihren Leuten. Die werden dir es sehr unangenehm machen, selbst wenn vorne vielleicht nicht alles zusammenläuft. Und du weißt halt auch nicht so 100%, was da auf dich wartet. Also es kann halt offensiv vielleicht doch noch mal besser aussehen, als man denkt. Gerade wenn man sieht, also während ich halt bei Spanien im Backcourt irgendwie ja sehr, sehr junge Guards habe, sind hier schon Leute dabei, die man schon mal gesehen hat, die sich das halt einfach aufteilen. Also es ist jetzt nicht so wie bei Deutschland, dass ein Typ wie Dennis Schröder da total vorangeht als Ballhändler. Es wird halt aufgeteilt, aber das kann ja auch funktionieren im Ergebnis. Und die Upside von Saar oder so ist dann, glaube ich, schon nochmal eine andere Nummer. Ja, dann springe ich mal zum zweiten Team. Ist dann, denke ich, schon Slowenien an der Stelle. Also für mich zumindest. Ich habe sie gesehen in Mannheim ohne Luka Doncic. Das sah teilweise schon ziemlich dünn aus, als sie gegen Deutschland gespielt haben. Die waren zwar ja, auch dran, das Spiel zu gewinnen, aber waren halt phasenweise dann ganz gut dabei, als Deutschland halt gar nicht gut aussah. Aber ansonsten war das teilweise auch einfach extrem dünn. Also du hast nicht viel mehr, was du neben Luka Doncic aufbieten kannst. Clement Prepelic ist noch so ein Name, der letzte Saison auch einer dieser Spieler, die für Dubai gespielt haben, die ja jetzt ein Euroleague-Team haben. Jemand, der da ziemlich gut von außen halt trifft und viele Freiwürfe zieht. Also ist, glaube ich, generell so ein Ding bei Slowenien. Es sollten die Würfe um Doncic herum fallen, aber sind halt auch ein Team, das sehr, sehr gerne zur Linie geht. Und ich glaube, Prepelic ist so jemand, der muss einfach funktionieren und bestenfalls noch ein, zwei, drei andere Leute. Aber ja, gerade auf den großen Positionen ist das schon ziemlich bescheiden. Du hattest in der Vergangenheit so Leute wie Mike Toby oder Goran Dragic natürlich, überhaupt die Dragic-Brüder und immer noch so ein paar andere. Also dieses Team war eigentlich in den vergangenen Jahren nie so komplett nur Doncic, sondern du hattest zumindest sehr, sehr gute Rollenspieler und da sehe ich jetzt aktuell einfach nicht so viel. Muss man mal schauen. Ich habe eher über die Schwächen geredet, also ich frage mich gerade, ob ich zwei habe. Aber da ist halt eben noch so jemand wie Luka Doncic, der wird massiv abliefern, das ist einfach so und es wird immer Leute geben, die ihm irgendwie helfen können. Und wenn ich mir die anderen Teams so anschaue, sehe ich niemanden, der sich massiv aufdrängt. Also man kann vielleicht nochmal über Israel nachdenken als Team, weiß ich aber auch nicht. Also die halt in Danny Avdija jemanden haben, der sich bei den Blazers sehr gut entwickelt hat, der hier nochmal eine ganz andere Rolle einnimmt. Viele kennen sicherlich auch noch oder vielen ist vielleicht Jam Madar ein Begriff. Der hat lange in den U-Teams zusammen mit Avdija gespielt und wurde von Celtics gedraftet, kam nie über die Summer League hinaus, hat dann noch mal bei Bayern München gespielt. Aber Leute wie Ben Saraf, Danny Wolf, die jetzt von den Nets gedraftet wurden, sind zum Beispiel nicht dabei. Dahinter wird es dann aber auch schon ganz dünn in den anderen Teams. Also Polen, weiß nicht, überzeugt mich jetzt auch nicht so massiv. Die hätten rein theoretisch Jeremy Sohan, der aber nicht dabei ist. Und so ein Team, was irgendwie gefühlt in den Rankings überschätzt wird für mich. Also haben es halt bei der letzten Eurobasket bis ins Halbfinale geschafft. Aber ganz ehrlich, du kannst halt auch einfach mal einen guten Lauf haben. So. Deshalb muss man genau das Team jetzt nicht immer weiter ganz oben ranken oder so, wenn es eigentlich der Kader gar nicht hergibt. Und dann hast du halt Island und Belgien, über die wir gleich noch ein paar Worte verlieren können. Aber siehst du irgendein anderes Team als Slowenien da an zwei oder ist das für dich dann auch das Team, das nach Frankreich kommt?
Nee, für mich ist es auch ganz klar Slowenien. Also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie Danny Avdija komplett durchdreht und irgendwie, weiß ich nicht, regelmäßig 30 Punkte auflegt, dann könnte es vielleicht irgendwie auch Israel sein, die hier am Platz 2 antrudeln, aber ich glaube, es ist einfach realistisch gesehen Slowenien. Die haben einen klaren Superstar. Die werden es schon irgendwie hinbekommen, da ein halbwegs funktionierendes System hinzukriegen. Und wenn es im Zweifelsfall ist, Luca wirft 30 Mal und legt 40 Punkte auf, dann wird das auf dem Niveau vermutlich auch für ein paar Siege reichen. Aber ansonsten muss ich sagen, überzeugt mich in der Gruppe auch niemand mehr. Also ich finde auch Frankreich, Slowenien, dann vermutlich Israel und die drei dahinter, da könnte ich dir jetzt nicht sagen, wer da besonders überzeugend ist, ehrlich gesagt. Also bei Belgien kann ich zumindest mal noch irgendwie so ein oder zwei Leute identifizieren, wo ich die Namen schon mal gehört habe, aber bei Island und bei Polen, da hört es dann bei mir ehrlich gesagt leider auf, muss ich zugeben. Also Jeremy Soren hätte ich natürlich erkannt, aber der ist ja leider nicht dabei und bei Island habe ich tatsächlich auch nur von Martin Hermansson schon mal gehört, der eben bei Alba aktuell zockt. Aber ansonsten finde ich, ist es dann schon sehr, sehr dünn, muss man sagen. Und dass aus der Gruppe irgendwie vier Leute oder vier Teams weiterkommen, ist tatsächlich ein bisschen bitter, muss man sagen.
Ja, das meine ich am Anfang damit, dass die Gruppen sich schon sehr deutlich unterscheiden. Also da hätte ich wahrscheinlich der nächsten Runde lieber noch ein Team aus der Gruppe, die wir eben weiter. Ich hatte natürlich so direkt diesen WNBA-Impuls, dass Belgien an drei, wenn nicht sogar an zwei kommen müsste oder sowas. Wenn du natürlich da ein ganz anderes Level hast. Also wer da nicht so einen Überblick hat, bei den Frauen ist Belgien halt ein absolut super Team, die da über Jahre eine ganze Menge aufgebaut haben. Vor kurzem zum zweiten Mal in Folge Europameisterinnen geworden, unter anderem Emma Mesemann, absolut herausragende Spielerin, die jetzt mit Leo Fiebig und Yara Sabali bei den New York Liberty zockt und dementsprechend auch um die Meisterschaft in den USA mit. Aber in Männern sieht das halt schon deutlich dünner aus. Also es sind überhaupt nur wenige Namen nennenswert bekannt. Also der eine oder andere könnte vielleicht mal von Annie van Vliet gehört haben. Der spielt nächste Saison in Rostock. Also kann man der BBL noch sehen. Island, ich finde es immer wieder mega beeindruckend, dass ein Land mit 400.000 Einwohnern überhaupt so kompetitiv unterwegs ist, auch in mehreren Sportarten. Das muss man auch mal sehen. Also im Handball sehr gut unterwegs und dann im Basketball eben auch in der Lage, zumindest bei solchen Turnieren mitzuspielen. Bei 400.000 Einwohnern, das ist schon echt krass. Die allermeisten spielen halt auch wirklich in Island. Also hast halt Martin Hermansson, so gesagt, Alba. Hast dann jemanden noch wie Jon-Axel Gudmundsson, der hat in Frankfurt in Crailsheim gezockt und ist jetzt gerade in die erste spanische Liga aufgestiegen. Noch einen Big in Trygvi Linasson, kein Gewehr auf irgendeine Aussprache, der auch in Spanien unterwegs ist. Aber der hört es dann halt schon auf. Ne? Also in der Spitze ja, durchaus ein bisschen solide unterwegs. Ich kann jetzt kein Deep Dive in den polnischen Kader machen. Ich würde jetzt mal sagen, dass beide Teams sich nicht so massiv unterscheiden. Und Island vielleicht so eine kleine Außenseiterchance haben könnte, was zu reißen und vielleicht im Endeffekt tatsächlich auf 4 zu landen. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die Teams anschaue und dann auch die Spieler in der Spitze und allein bei Israel dann Avdija und Madar hab und so und ein paar andere noch, die zumindest bei den Teams aus Tel Aviv dann unterwegs sind, dann sehe ich die schon eher ziemlich deutlich an 3 und wird dann dahinter einfach mal. Also wenn ich nach den Power-Rankings gehe, müsste ich hier eigentlich mit Polen weitermachen, aber ich will darauf habe ich wirklich Bock. Und dann geht eben Polen an 5 raus und Belgien muss man, glaube ich, dann schon ganz unten ranken im Endeffekt.
Ja, bei mir ist auch Frankreich, Slowenien, dann Israel und als letztes, viertes Team nehme ich dann vermutlich noch nicht in Polen weiter, einfach weil die beim letzten Mal gut dabei waren. Vielleicht klappt ja dieses Mal auch wieder ein bisschen was. Auch wenn ich sagen muss, ich habe gerade mal den Kader nochmal angeschaut, der da 2022 dabei war. Also selbst da war ja niemand dabei, den man irgendwie großartig kennt. Ich dachte schon, ich hätte irgendjemanden vielleicht vergessen. Vielleicht wäre Jeremy Soren doch dabei gewesen, aber der war ja damals auch nicht dabei. Also sehr irritierender Run tatsächlich.
Ja, ich krieg's auch einfach nicht mehr genau zusammen. Du hast natürlich in der Vergangenheit noch einen Marcin Gortat. Der ist aber schon eine Weile nicht mehr dabei. Aber ansonsten ein paar Leute, die in Europa halt ein bisschen was reißen können. So, aber ich glaube, damit sind wir in der Gruppe ganz, ganz rund. Bleibt natürlich jetzt zum Abschluss nochmal die Frage, welche drei Teams landen denn am Ende vorne? Eigentlich haben wir schon auch gesagt, aber wir machen hier ein Ranking. Das ein Ranking heißt ja nicht, dass es nicht im Endeffekt auch anders laufen kann und wir irgendwie dann, ja, unterm Strich doch Island und was weiß ich wählen, auf 3 ranken. Aber gib mal deinen Takes ab. Wer macht es denn im Endeffekt auch, wenn wir das Ranking vielleicht jetzt anders gemacht haben?
Also ich würde tatsächlich stark von Serbien ausgehen, dahinter eben Deutschland im Finale. Also ich hoffe natürlich, dass Deutschland es irgendwie schafft, aber ich muss auch sagen, ich freue mich auch, wenn Jokic da mit dem Kader den Titel für Serbien holt tatsächlich. Und als drittes Team würde ich dann ja vermutlich einfach Frankreich ranken. Auch wenn man natürlich schauen muss, wenn je nachdem, wie dann da auch die nicht die Auslosung, sondern eben die Ergebnisse in der Vorrunde sind, nicht, dass irgendwie schon jemand im Viertelfinale oder Achtelfinale schon aufeinandertreffen kann, aber eigentlich dürfte das eher nicht passieren. Also wenn Deutschland und Serbien beide Erster werden, ich glaube, dann können sie auf jeden Fall erst im Finale aufeinandertreffen. Das wäre natürlich das optimale Outcome dafür, dass beide Teams weit kommen und wir dann eben im Finale hoffentlich die besten beiden Teams in dem Turnier eben zu Gesicht bekommen.
Ja, also mit den ersten beiden gehe ich auch. Man hätte natürlich so schlau sein können, dass man mal den Turnierbaum sich anschaut und guckt, was dann theoretisch möglich ist. Habe ich selbstverständlich nicht. Aber ich will irgendwas anderes sagen als du. Ich habe gesagt, ich habe Bock auf Frankreich, aber irgendwas wird dann eben schieflaufen. Kann ja auch sein, dass sie einfach einen stärkeren Gegner haben und an dem scheitern. Ich halte einfach große Stücke auf die Türkei. Also ich glaube, die Türkei, wenn die in so einen Run reinkommen, dann kann das richtig weit gehen, wenn du vielleicht auch mal einen leichteren Gegner hast. Und ja, wir haben ja gerade schon von gesprochen, gerade diese Gruppe A ist richtig stark. Also in der Spitze mit Serbien, Türkei und Lettland. Ich sage einfach, dass ein zweites Team neben Serbien sich da noch durchsetzt. Gleiches gilt natürlich auch für die Spitze der Deutschlandgruppe mit Litauen noch zusätzlich. Aber ich gehe jetzt einfach mal mit der Türkei. Türkei macht das und holt am Ende Bronze. Und gleich nach der Aufnahme schaue ich mir den Turnierbaum an und werde wahrscheinlich sehen, dass es überhaupt nicht funktioniert. Trotzdem habe ich was anderes gesagt.
Ach, das kann bestimmt irgendwie klappen am Ende. Keine Ahnung, werden die Türken in ihrer Gruppe Erster auf einmal und dann klappt das schon irgendwie.
Selbstverständlich werden die Türken Erster gegen Serbien. Auch das kann passieren. Warten wir es mal ab. Ich bin hyped, du offensichtlich auch. Also können wir loslegen. Am Mittwoch starten die ersten Spiele. Ich glaube, Deutschland gegen Montenegro anfangen, wenn ich es richtig im Blick habe. Das müsste das erste Spiel sein. Genau, gegen Montenegro am Mittwoch um 15.30 Uhr. Das allererste Spiel ist dann Großbritannien gegen Litauen. Absoluter Basketball-Klassiker, der wahrscheinlich hochspannend wird. Also spannend, ob Litauen mit 30 oder mit 20 Punkten Unterschied gewinnt. Ja, und danach haben wir Tschechien gegen Portugal. Also es wird ein bisschen was geboten. Am Anfang Lettland-Türkei, das ist mein Spiel für den ersten Tag, würde ich sagen. Das sieht richtig gut aus. Absolut. Ja, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Jo, in diesem Sinne, ich würde sagen, wir hören uns sicherlich nochmal während des, dann werden die anderen sich wahrscheinlich auch nochmal mit Updates zu Wort melden und mir bleibt zu sagen, danke dir, Patrick, und euch viel Spaß draußen bei der Eurobasket. Uns auch. Bleibt sportlich, macht's gut und ciao.
Servus.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.